Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Regierungen in Paris und London reagieren auf den Zustrom von Flüchtlingen mit neuen Sicherheitsmaßnahmen. Sie wollen Flüchtlinge verstärkt daran hindern, über den Eurotunnel von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen. Nach Angaben des Tunnelbetreibers gab es in diesem Jahr bereits 37.000 Versuche. Oft klettern Flüchtlinge auf wartende Lastwagen. Bei dem Versuch, den Tunnel zu durchqueren, kommen immer wieder Menschen ums Leben.
Sie haben alle nur ein Ziel, rauf auf einen Lastwagen zu kommen und von dort durch den Eurotunnel weiter nach England. Wenn es diesmal nicht klappt, versuchen Sie es später noch einmal, immer wieder. Weder die Polizei noch die Absperrungen können Sie aufhalten. Über 3000 Flüchtlinge sind zurzeit in Calais. Sie wollen weiter nach England, weil sie sich dort ein besseres Leben erhoffen. Doch die britische Regierung und Frankreich wollen das einschränken. Wir arbeiten sehr hart mit der französischen Regierung und mit Eurotunnel zusammen, um sicherzustellen, dass niemand mehr durch diesen Tunnel fliehen kann. Wir werden die Schleuser aufdecken, die illegalen Flüchtlinge wieder zurückschicken und humanitäre Lösungen für die Asylsuchenden finden. 120 weitere Polizisten sollen zur Sicherung des 28 Kilometer langen Zauns, der das Gelände des Eurotunnels umgibt, eingesetzt werden. Erst in der letzten Nacht ist wieder ein junger Mann aus dem Sudan umgekommen, als er auf einen Zug aufspringen wollte. Der 9. Tote seit Anfang Juni.
Das Flüchtlingsproblem von Calais ist seit Jahren bekannt. Doch weder Frankreich noch England haben sich wirklich darum gekümmert. Erst der jetzige gewaltige Ansturm der Flüchtlinge auf den Eurotunnel hat Bewegung in die Politik gebracht. Auch heute Nacht werden es wieder Hunderte von Flüchtlingen versuchen, über den Eurotunnel nach England zu kommen. Teilweise unter Lebensgefahr.
In der SPD und bei den Grünen wird überlegt, angesichts der hohen Zahl an Flüchtlingen in Deutschland auf Forderungen von CDU und CSU einzugehen. Die Union verlangt schon seit längerem, weitere Staaten auf dem Balkan zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Die Asylverfahren, etwa von Albanern oder Kosovaren, würden dadurch verkürzt. Einige führende Politiker von den Sozialdemokraten und den Grünen halten das inzwischen für denkbar.
Sie haben kaum Chancen auf Anerkennung. Asylbewerber aus den Westbalkanländern. Um ihre Verfahren zu beschleunigen, wurden bisher schon Bosnien und Herzegowina, Serbien und Mazedonien zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Jetzt will die Union diesen Status ausweiten auf Montenegro, den Kosovo und Albanien.
40% der Asylbewerber kommen immer noch aus den Balkanländern mit einer Anerkennungsquote von ungefähr 0,2 bis 0,4%. Das hat nichts mit Asyl zu tun. Hier gilt es, schnelle Verfahren und dann aber auch konsequente Rückführung zu machen.
Bisher stand die Union mit dieser Forderung allein, doch das scheint sich jetzt zu ändern. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Kretschmann etwa ist jetzt auch dafür, wenn damit die Flüchtlingszahlen gesenkt werden und liegt damit mal wieder quer zur Parteispitze in Berlin.
Die Debatte sichere Herkunftsstaaten ist da nicht geeignet, um wirklich dem Menschenrecht auf Asyl Rechnung zu tragen.
Bewegung auch bei der SPD. Die verlangt dafür aber Zugeständnisse von der Union beim Thema Einwanderungsrecht.
Jedenfalls bin ich auch offen für eine Debatte, die beide Aspekte berücksichtigt. Das wird im Herbst auszuhandeln sein, auch mit den Bundesländern. Aber beide Debatten scheinen mir berechtigt.
Es ist der Druck aus den Bundesländern, der die SPD beim Thema sichere Herkunftsländer auf Unionslinie zwingt. Und damit liegt der Ball nun wieder bei CDU und CSU. Doch die haben ihren Streit um ein Einwanderungsgesetz noch lange nicht ausgefochten. Und so ist man derzeit von einem Koalitionsdeal noch ziemlich weit entfernt.
Wer in Deutschland Asyl beantragt, hat ein Recht darauf, dass ein spezieller Fall geprüft wird. Der Flüchtling muss nachweisen, dass er in seinem Heimatland politisch verfolgt wurde. Wirtschaftliche Not wird nicht als Asylgrund anerkannt. Hier ein Überblick über das Verfahren.
Wer Asyl beantragen will, kann das direkt in einer der Erstaufnahmeeinrichtungen tun, mündlich. Ein Formular gibt es dafür nicht. Wer Schutz sucht, muss persönlich erscheinen, wenn er älter als 14 ist, Fotos von sich machen lassen und seine Fingerabdrücke abgeben. So wird geprüft, ob jemand schon einmal hier oder anderswo Asyl beantragt hat. Dann folgt ein persönliches Gespräch mit einem Mitarbeiter des zuständigen Bundesamtes.
In der ersten Anhörung geht es darum, dass der Flüchtling seinen Fluchtweg erklärt, also wie ist er nach Deutschland gekommen, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge feststellen will, welcher Staat eigentlich zuständig ist für die Durchführung des Asylverfahrens.
Hat der Asylsuchende vor Deutschland schon ein anderes sicheres Land betreten, wird er in der Regel dorthin zurückgebracht. Für alle, für die sich Deutschland zuständig sieht, geht es bei einer zweiten Anhörung um die Asylgründe. Dieses Gespräch führen sogenannte Entscheider des Bundesamtes. Zu ihrer Bewertung kommen sie durch die Gesamtschau aller relevanten Kriterien, sowohl der Eindrücke aus der persönlichen Anhörung als auch Recherchen zur Situation im Herkunftsland. Und das in doppelt so vielen Fällen wie im vergangenen Jahr. Das kann dauern.
Sie müssen eben 400.000 Mal Verfahren anlegen, Identitätsprüfungen machen, Anhörungen organisieren, Entscheidungen organisieren.
128.000 Entscheidungen waren es bis Juli und damit schon so viele wie im gesamten vergangenen Jahr.
Weitere Zahlen und Fakten zur Flüchtlingspolitik in Europa finden Sie auf tagesschau.de. In mehreren Infografiken zeigen wir, wer wie viele Asylbewerber aufnimmt und wo die Menschen herkommen. In der Türkei hat sich das Parlament heute mit den Angriffen auf die Kurden und die IS-Terrormiliz befasst. Ministerpräsident Davutoğlu sagte vor der Sondersitzung, die Demokratie und die Menschenrechte im Land würden angegriffen. Zuvor hatten Kampfjets erneut Stellungen der Kurden im Nordirak angegriffen. Auch im Land selbst gehen Sicherheitskräfte weiter gegen politische Gegner vor. Binnen weniger Tage gab es mehr als 1.300 Festnahmen.
Drei Stunden debattierten Abgeordnete im türkischen Parlament über den Militäreinsatz gegen Stellungen der Terrormiliz IS und gegen die verbotene PKK. Die Opposition wollte eine Untersuchungskommission zu den Terroranschlägen beider Gruppierungen und den Militäreinsätzen dagegen einrichten. Sie kam damit aber nicht durch. Ihr Antrag wurde mit den Stimmen von Erdogans AKP und der ultrarechten MHP abgelehnt. Der pro-kurdische Oppositionspolitiker Demirtas hatte zuvor die PKK und die türkische Regierung aufgefordert, sofort wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir müssen Bedingungen herstellen, um sofort zum Umfeld eines Waffenstillstands und zum Prozess des Dialogs zurückzukehren. Der Regierung warf er vor, mit einer Verhaftungswelle gegen unliebsame Politiker vorzugehen. Doch Ministerpräsident Davutoğlu verteidigte vor der AKP-Fraktion den Militäreinsatz gegen die PKK und lobte die Polizei für ihre Verhaftungserfolge. Bis jetzt haben wir 1.302 Personen festgenommen. Es waren Operationen gegen IS, die PKK und ultralinke Gruppen. In der vergangenen Nacht haben türkische Kampfjets erneut Stellungen der kurdischen Arbeiterpartei PKK im Nordirak angegriffen. Dabei sollen Unterkünfte und Lagerhäuser zerstört worden sein. Vorausgegangen war offenbar ein Raketenangriff der PKK auf Wohnhäuser von Regierungsbeamten nahe der türkisch-irakischen Grenze.
In Deutschland reagierten Politiker und die kurdische Gemeinde mit Kritik auf das Vorgehen der türkischen Regierung gegen die Kurden. Die Bundesregierung appellierte an Ankara, den Friedensprozess wieder in Gang zu setzen. Das Auswärtige Amt rief Reisende in der Türkei zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Auch gäbe es Hinweise auf mögliche Anschläge auf die U-Bahn- und Bushaltestellen in Istanbul. Ebenfalls verstärkt wurden Sicherheitsmaßnahmen für die in der Türkei stationierten deutschen Soldaten.
Viel zu tun haben die Soldaten nicht. Der Bundeswehreinsatz in der Türkei galt bisher vor allem als politisches Symbol der Solidarität mit dem NATO-Partner. Doch das sei kein Freibrief für einen militärischen Alleingang gegen die PKK, warnt jetzt die SPD.
Wenn der Eindruck entstehen sollte, dass die deutschen Bundeswehrsoldaten dafür missbraucht werden, eine verfehlte Politik zu legitimieren, dann muss die Regierung diesen Einsatz beenden.
Aus der Union kommt der Vorschlag, die Patriot-Einheiten durch deutsche Tornado-Aufklärungsflugzeuge zu ersetzen. Und zwar ausschließlich für den Kampf gegen den Terror des IS und nicht für Angriffe auf Kurden.
Unsere Regierung, aber auch wir als Parlamentarier müssen besonders darauf achten, dass unsere Bundeswehrsoldaten und überhaupt die NATO dort nicht instrumentalisiert wird in einem innenpolitischen Konflikt, in einer Auseinandersetzung mit den Kurden.
Während die Linkspartei sich in ihrer grundsätzlichen Ablehnung der Patriot-Mission bestätigt sieht, geht es für die Grünen auch um die Glaubwürdigkeit der NATO.
Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis gegen äußere Feinde, aber keines zur Verteidigung von Autokratie.
Die Bundeswehr hat die Sicherheitsvorkehrungen für ihre Soldaten in der Türkei in den letzten Tagen deutlich verschärft. eine Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Terroranschläge.
Ein Einsatz, der militärisch unter Fachleuten schon immer als sinnlos galt, wird nun auch politisch zur Belastung. Ein vorzeitiger Abzug der Patriot-Einheiten würde als offener Bruch mit der türkischen Regierung verstanden werden. Doch bis zum Auslaufen des Mandates im Januar 2016 könnten es für die betroffenen Soldaten noch ziemlich unruhige Monate werden.
Die afghanische Regierung hat den Anführer der radikal-islamischen Taliban Mullah Omar für tot erklärt. Er sei bereits vor mehr als 2 Jahren in einem Krankenhaus in Pakistan gestorben, hieß es. Dafür gäbe es glaubwürdige Informationen. Mullah Omar hatte bis zur US-geführten Invasion im Jahr 2001 mit den Taliban Afghanistan beherrscht und damals Al-Qaida-Anführer Bin Laden Unterschlupf gewährt. Nach den Terroranschlägen auf Touristen in Tunesien ist Verteidigungsministerin von der Leyen zu Besuch in dem nordafrikanischen Land. Bei der Ankunft in Tunis sagte sie ihrem Amtskollegen Orjani eine engere militärische Zusammenarbeit zu. Deutschland werde auch helfen, die Grenze nach Libyen zu sichern. Im Nationalmuseum Bardot in Tunis gedachte von der Leyen anschließend der mehr als 20 Menschen, die bei einem Anschlag im März getötet worden waren. Auch niedergelassene Ärzte sollen künftig wegen Bestechlichkeit bestraft werden können. Bislang gilt dies nur für angestellte Ärzte. Das Bundeskabinett billigte heute einen entsprechenden Gesetzentwurf von Justizminister Maas, um damit eine rechtliche Lücke zu schließen. Mediziner, die sich bestechen lassen, müssen danach mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren rechnen. Neben Ärzten soll dies vom nächsten Jahr an in Korruptionsfällen unter anderem auch für Apotheker, Physiotherapeuten oder das Pflegepersonal gelten. Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Versicherungskunden gestärkt. Danach können Verbraucher bei der Rückabwicklung ihrer Lebensversicherung mit mehr Geld rechnen, vorausgesetzt, sie haben erfolgreich Widerspruch eingelegt. Nach dem Grundsatzurteil dürfen die Versicherungen Abschluss- und Verwaltungskosten nicht einbehalten. Die Entscheidung betrifft tausende Verträge, die zwischen 1994 und 2007 nach dem sogenannten Policen-Modell abgeschlossen worden sind.
Mit der Lebensversicherung fürs Alter vorsorgen, so ist der Plan von vielen Deutschen. Doch oft können oder wollen die Versicherten irgendwann die Prämien nicht mehr zahlen. Eine Kündigung der Versicherung ist mit hohen Abschlägen verbunden. Besser ist deswegen der sogenannte Widerspruch.
Die Versicherungsnehmer können dann noch nach Jahren dem Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages widersprechen, wenn sie bei dessen Abschluss nicht gehörig über das Widerspruchsrecht aufgeklärt worden sind.
Es geht um Versicherungsverträge, die zwischen 1994 und 2007 abgeschlossen wurden. Nach dem damaligen Recht musste die Belehrung über das Widerspruchsrecht schriftlich und in drucktechnisch deutlicher Form, also nicht im Kleingedruckten, erfolgen. Sie musste Hinweise auf das Widerspruchsrecht, die Widerspruchsfrist, also Beginn und Dauer, und die erforderliche Form des Widerspruchs enthalten. Die obersten Zivilrichter befassten sich heute mit 2 Fällen, in denen die Belehrung falsch war. Der Versicherungskunde hat in solchen Fällen einen Anspruch auf die eingezahlten Beiträge. Eine gewisse Summe wird ihm abgezogen, weil er mitunter über Jahre den Schutz der Versicherung genossen hat. Aber, so das Urteil heute?
Nicht abziehen lassen muss er sich die sogenannten Abschlusskosten. Das sind die Kosten, die der Versicherer an den Versicherungsvertreter für die Vermittlung des Vertrages bezahlt hat und die ganz schön ins Geld gehen können.
Dabei geht es mitunter um mehrere tausend Euro. Nach dem heutigen Urteil können Versicherungskunden auch diese nach erfolgreichem Widerspruch zurückfordern.
UEFA-Chef Platini will an die Spitze des Weltfußballverbandes rücken und den umstrittenen FIFA-Präsidenten Blatter ablösen. Er kündigte heute seine Kandidatur für die Wahl im Februar an. Blatter hatte bereits erklärt, sich zurückzuziehen. Der Verband steckt in einem Korruptionsskandal. Kritiker bezweifeln allerdings, ob mit Platini ein Neuanfang gelingen kann. Als jahrelanger FIFA-Vorstand sei er Teil des bisherigen Systems. Und hier die Lottozahlen. 18, 25, 30, 37, 39, 44, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 30. Juli.
Noch ist die Luft, die zu uns strömt, kühl. Am Freitag erwartet uns dann dank eines Hochs freundliches Wetter und die Luft wird von Tag zu Tag wärmer. An den Küsten fallen die Nacht über Schauer, im Nordosten entladen sich zunächst noch Gewitter. Auch am Tag ziehen an den Küsten zunächst noch Schauer durch, sonst Sonne und Wolken. Im Süden bleibt es trocken. Im Westen kommen Schauer auf, die hier und da gewittrig sind und in die Mitte ziehen. In der Nacht 14 Grad an der Nordsee, 4 Grad auf der Schwäbischen Alb. Am Tag 16 Grad auf Sylt und 24 Grad in Südbaden. Am Freitag ist es verbreitet freundlich und weitgehend trocken. Am Samstag im Süden und Südosten mancherorts Regen, örtlich auch Gewitter. Sonst ist es meist freundlich und trocken. Ähnlich verläuft der Sonntag.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit Pina Atalay und diesen Tagesthemen: Tunesien und der Terror, wie Deutschland helfen will. Außerdem Neustart oder Absturz, Microsoft präsentiert Windows 10. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.